Ich würde gerne euch nochmal die Verse vorlesen. Kapitel 6, die Verse 11 bis 18. Für mich versuche ich immer, Verse zusammenzufassen, inhaltlich kurz eine Überschrift zu schreiben, um was geht es, damit ich selber dann ungefähr weiß, in großen Schritten dann durch den Brief durchschaue. Ich schreibe es mir in meiner Schreibrandbibel immer links zu den Abschnitten, um was es geht. Also ich mache in gewisser Weise meine eigenen Überschriften. Manchmal ist das deckungsgleich auch mit dem, was da steht und die Übersetzer es getan haben. Oft sind das die Überschriften, die ich für die Bibelstunden wähle, wie ich die Texte einordne. Und hier habe ich für mich persönlich dann hingeschrieben, das, was wirklich zählt, auf das, was wirklich ankommt. Und hier redet Paulus am Ende zu den Galatern, schüttet nochmal sein Herz auf, macht sie nochmal sehr aufmerksam, alarmiert sie nochmal zum genauen Hinschauen, zum genauen Aufpassen. Und hier ab Vers 11 schreibt er, seht mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden. Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnitten gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden. Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. In Zukunft mache mir keine Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. In diesen letzten Versen, wie gesagt, Paulus hat im Wesentlichen schon alles gesagt, was er sagen möchte. Er hat argumentiert, hat aufgezeigt, hat belegt, erklärt, ermahnt, also in einer sehr intensiven Art und Weise, aber natürlich in einer auch recht kompakten Art und Weise. Das sind 6 Kapitel im Vergleich zu anderen Briefen, die weit größeren Umfang haben. Was ihn dazu veranlasst hat, so knapp, relativ knapp zu schreiben, wissen wir nicht. Aber auch hier in den letzten Versen kommt er jetzt recht schnell zum Schluss und gibt noch ein paar Dinge preis, beziehungsweise will auf ein paar Dinge hinweisen. Inhaltlich ist es so, dass er fast in jedem Vers und fast in jedem Satz eine tiefe, wichtige Wahrheit für sich genommen hier anspricht, wenn er darüber redet, dass er der Welt gekreuzigt ist und die Welt ihm gekreuzigt ist. Das ist die Botschaft, der Inhalt des Evangeliums, wenn es um das Kreuz geht. Wenn er dann davon spricht, dass weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas gilt, dann redet er auch über grundlegende, wichtige Dinge, wenn er darüber sagt, dass diejenigen empfangen den Frieden, die dieser Richtschnur folgen. Und dann spricht er über das Israel Gottes. Also, Man könnte jetzt wieder zu jedem einzelnen von diesen Sätzen oder diesen Themen wieder sich Zeit nehmen und einige Exkurse auch dazu machen. Aber ich denke, allein aus dem Kontext unseres Studiums über Jahre hinweg, kommend von Hagar, das ist mein erster Brief auch hier gewesen in den Bibelstunden, haben wir über diese vielen, vielen Dinge gesprochen und auch über diese Dinge geredet. Wir haben über den Inhalt des Evangeliums, Verhältnis von Gesetz und Gnade, das Gesetz und das Evangelium. Wir haben gesprochen, dass es unvereinbar ist und all diese Dinge. Das heißt, auch hier nochmal erinnert er an die wesentlichen Dinge. Und ich möchte, wenn ich gleich mit euch durchgehe, es nicht in der Tiefe tun, wie ich es tun würde, wenn ich mit euch zum ersten Mal darüber sprechen möchte. Aber ich weiß zugleich, und das resultiert auch aus den Fragen und den Nachrichten, die ich bekomme, dass nicht jeder diesen Weg gegangen ist über die Jahre und nicht alle haben den gleichen Stand. Das ist mir absolut bewusst. Und von daher werde ich auf diese Themen jetzt gleich auch eingehen, werde aber nicht in der Tiefe, in der Fülle das erklären. Und diejenigen, die sagen, ich will es mehr verstehen, können gerne auf mich zukommen oder gerne mal schreiben. Und ich schicke euch ein paar Links vom Kreuzlichtseminar, von unseren Predigten aus unserer Gemeinde hier, um das dann zu vertiefen, damit man sich damit noch intensiver auseinandersetzen kann. Von daher möchte ich heute die Stoßrichtung geben und erklären, warum spricht er darüber? Warum redet er von zum Beispiel dem Israel Gottes? wie passt das hinein? Warum sagt er, ich trage die Malzeichen Jesu? Und als Begründung, niemand macht mir jetzt Mühe, ich trage die Malzeichen Jesu. Was meint er damit? Welche Malzeichen sind damit gemeint? Es ist es ja so weit, dass in der katholischen Kirche zum Beispiel, und nicht nur in der katholischen, aber hauptsächlich da, dies so ausgelegt wird, dass das hier wirklich buchstäbliche Malzeichen sind. Kennt ihr die Malzeichen des Christus? Das sind die Wundenmale in den Händen, in der Seite, in den Füßen. Dann beginnen sie dazu zu deuten von den Dornenkronen, das heißt die Malen an der Stirn und die Peitschenstriemen und so weiter. Also es gibt sogar eine Liste, wo man sagt, das sind die Malen. Und bis heute ist es so, dass bestimmte Personen behaupten und von manchen behauptet man, dass sie diese Malzeichen tragen. So bestimmte Heilige. Also die bluten tatsächlich aus den Händen, die haben wirklich, wirklich Wundenmale an diesen Stellen und die werden dann verehrt, das sind dann Heilige. Ihr habt wahrscheinlich, also wenn ihr da keine Ahnung habt, ist auch gut so, aber das ist schrecklich, was draus gemacht wird, wirklich schrecklich. Und also denkt man, wenn Paulus davon redet, dass Paulus die gleichen Wundmale wie Jesus hatte. So, ich möchte mich mit solchen Dingen eigentlich nicht so sehr beschäftigen, aber es ist schon sehr, sehr erschreckend, was da alles getan wird. Über Jahrhunderte wird das behauptet, dass vor allem in Maria-Erscheinungen, vor allem im Zusammenhang mit der Anbetung der Maria, gibt es Frauen, die dann in Händen bluten und sagen, sie gucken, das sind die Wundmale des Christus. Also aus diesem Satz, wenn Paulus sagt, ich trage die Malzeichen Jesu, wird da ein Götzendienst draus gemacht, sondergleichen. Das ist aber nicht unser Thema. Deswegen, ich möchte euch da nicht diese Dinge erklären, sondern warum sagt das in diesem Zusammenhang? Wie kommt er dazu, sie auf diese Art und Weise zurechtzuweisen? Und das machen wir jetzt heute in einem letzten Durchgang durch diese Verse. Beginnend nochmal mit dieser Ermahnung, beginnend mit dem Aufruf zur Aufmerksamkeit, in der Form von großen Buchstaben, die er geschrieben hat. Wenn er sagt, also mit großen Buchstaben, sagt er, bitte, bitte schaut. Und das heißt, das, was er jetzt schreibt, und ich persönlich denke, es geht hier um den Schluss, er hebt das jetzt hier vor, was er schreibt, möchte sie nochmal wirklich zu einem Umdenken, zum Prüfen anregen und motivieren zu sagen, schaut euch, warum tun das die falschen Lehrer, warum tun das die Judaisten, warum kommen sie und lehren euch, dass ihr das Gesetz halten sollt, warum machen sie das, schaut euch ihre Motive an. Das, was Paulus hier in einer kompakten Art und Weise macht, hat Petrus zum Beispiel in seinen Briefen gemacht. Wenn wir die Briefe des Petrus durchlesen, erster Petrusbrief, wir haben uns da intensiv mit Irrlehren beschäftigt, so intensiv, dass ich weiß, manche Geschwister haben gesagt, das ist genug. Du warst nicht die Einzige. Jedes Mal, wenn ich das sage, grinst du, gell? Also das sind einige, die sagen, es ist doch genug mit diesen Irrlehrern. Ich verstehe es, das ist nicht die erbaulichste Geschichte und das ist nicht die erbaulichsten Themen, aber ich sage, das ist so notwendig. Wir müssen sie verstehen, wir müssen sie kennen. Warum? Man muss sie identifizieren können. Und die Schrift macht das, schonungslos. Man muss sie identifizieren können. Und nicht nur, um sie zu erkennen und übrigens über sie zu schimpfen, um nicht ihnen etwas vorzuwerfen, ihr Irrlehrer, aber in manchen Dingen in ähnlicher Art und Weise sich verhalten. So, das ist Heuchelei. Und von daher ist es wichtig, dass man da diese Dinge kennt. Paulus macht das hier am Ende dieses Briefes und sagt nochmal, schaut euch sie an, schaut euch sie genau an. Und dann macht er deutlich, indem er drei Dinge, das haben wir in der letzten Bibelstunde uns angeschaut, er zeigt ihren Hochmut auf, er zeigt ihre Feigheit auf und er zeigt ihre Heuchelei auf. Ja. Hochmut in der Weise, weil das, was sie tun, letztendlich geht es nur um ihr Ruhm und ihre Stellung, ihre Anerkennung, dass sie sich gut fühlen. So, das ist etwas, was bei mir in meinem Glaubensverständnis und auch mit meinem Umgang von Dingen, von denen man meint, man muss sie tun, im Gemeindekontext, im christlichen Kontext, das ist mir wirklich groß wichtig geworden und ist immer wieder meine eigene Prüfung. Warum, glaube ich, muss ich bestimmte Dinge tun oder nicht tun? Warum muss ich bestimmte Dinge sagen oder nicht sagen, halten oder nicht halten? Und wenn ich das in meinem Herzen ehrlich prüfe und dabei merke, es geht darum, wie ich dastehe, wie ich dabei rüberkomme, und ich meine nicht nur von Menschen, fühle ich mich dann geistlicher, fühle ich mich frommer, fühle ich mich bei Gott mehr angenommen, fühle ich mich von Gott mehr geliebt, wenn ich jetzt konsequent das durchziehe, wenn ich jetzt das mache, lese, bete, diene, singe, arbeite, was auch immer, geht es mir darum, dass ich von den Leuten wahrgenommen und dementsprechend honoriert werde? Oder geht es damit, dass ich mich als das wahrnehme, was ich gern sein würde und dann so in gewisser Weise eine Bestätigung habe, ja, Gott muss mich auch jetzt mögen? Ich weiß, dass wir das nie so wortwörtlich formulieren würden, aber das steckt einfach im Fleisch drin. Und dann merke ich, wenn ich das an meine Motive heranlege und das prüfe, dann ist vieles oft fromm motiviert und glaubensmotiviert, aber letztendlich geht es um mein Fleisch. Und das will ich nicht den falschen Propheten vorwerfen, aber selber in dieser Art und Weise tun. Also muss man sich fragen. Ich mache euch ein Beispiel. Ich bin viel unterwegs, habe viele Dienste. Und wenn ich mal nach Hause komme, gibt es Zeiten, da weiß ich, übermorgen und übermorgen, also danach kommt, dann habe ich Bibelstunde, dann haben wir ein Ältestentreffen, dann haben wir ein Diakontreffen und dann ist die Vorbereitung, das Seminar und dann ist Sonntag Predigt wieder. Und dazwischen muss ich die Sachen vorbereiten und dann weiß ich, nur als Beispiel, ich komme nach Hause und wir haben in der Gemeinde Adventsingen. Und dann denke ich, aber eigentlich muss ich hinfahren. Ich bin ja Teil der Gemeinde, ich will ja auch vor Ort sein und ich merke, ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, nein, heute bleibe ich zu Hause und ruhe mich aus. Und ich merke, das macht was mit mir und da muss ich mich fragen, warum? Warum will ich hingehen? Will ich gehen, damit die Leute sagen, ja, guck mal, will, komm trotzdem und jetzt guck mal, jetzt ist ja da oder habe ich Angst, dass sie schlecht über mich denken, dass ich nicht da bin? Ihr versteht, was ich meine? Dann läuft in mir ein Film ab. Oder und das Fleisch reagiert und dann oder schlechtes Gewissen, was auch immer. Das ist wirklich eine falsche Motivation. So und dann schaue ich in dieses Licht und wenn ich merke, dass es ja das ist aus dem Fleisch heraus, das ist schlechtes Gewissen, was auch immer das alles, dann ist es nicht das, was den Herrn verherrlicht. Und ich, für mich ist es ein Lernprozess und das ist auch, ich lerne dann zu sagen, nein, heute nicht. Und selbst wenn sie sagen, wo ist er? Dann sollen sie so denken. Das schafft Freiheit. Das schafft wirklich Freiheit. Ja? Und dann komme ich, wenn es geht. Und dann kann ich das auch mit Freude erleben. Ja? Also, warum tun wir das, warum tun wir es nicht? Das sind Motive. Geht es um Hochmut, geht es um Stolz, das heißt, es wahrnehmen diese Dinge. Paulus überführt das, die falschen Lehrer, obwohl sie so fromm daherkommen und das Gesetz präsentieren und Einhaltung des Gesetzes fordern, sie das aus dem Stolz und Hochmut tun. Die wollen nur Ruhm haben. Das Fleisch befriedigt werden in diesen Dingen. Das Zweite ist aber, und das ist, obwohl sie sich von der Gemeinde gerühmt werden wollen, sind sie aber nicht bereit, die Konsequenzen dafür und den Preis zu zahlen. Welchen Preis? Wenn man das Kreuz predigt, kommt Leid auf einen zu. Das Kreuz ist ein Anstoß, das Kreuz ist ein Ärgernis und gerade in dem Kontext Feindschaft der Juden bezüglich des Nicht-Einhalten des Gesetzes, Feindschaft der Juden bezüglich oder der Unreinheit der Menschen, das heißt, wenn keine Beschneidung da ist. Und sie sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. So für das Evangelium einzustehen, so für die Botschaft einzustehen, auch wenn es eben dazu bringt, dass die anderen einen dafür hassen, verfolgen und sie Leid erfahren werden. Ich will jetzt in dem Zusammenhang Folgendes sagen, sie sind nicht bereit, die Mahlzeichen Jesu an ihre Körper zu tragen. Denn Paulus hat das getan. Und er hatte nicht Wundmale in dem Sinne gehabt von den Nägeln, er hat nicht die Dornenkrone-Male gehabt, aber er wurde geschlagen, er wurde gesteinigt, er wurde ausgepeitscht, er saß in Gefängnissen, er erlitt Schiffbruch, er wurde ausgepeitscht, also er war permanent dem Tod ausgeliefert. Sein Leben für das Evangelium bestand darin, permanent am Rande des Todes zu sein, permanent angegriffen zu sein, permanent Leid erfahren, Krankheit erfahren, all das. Das war alles um des Kreuzes willen, um des Kreuzes willen. Und sie war nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, um des Kreuzes willen. Und er sagt, ich trage die Mahlzeichen. Wollt ihr sehen? Guckt mich an. Könnt ihr euch vorstellen, nachdem Paulus gesteinigt worden war, wie er dann körperlich ausgesehen hat? Versteht ihr? Es ist nicht einfach eine Beule bekommen und dann ist die weggegangen. Der Mann war ihm im Gesicht entstellt, sodass er eben den Galatern sagt, mein Äußeres war ein Anstoß für euch. So, das ist, das sah nicht mehr jung und gesund aus. Und wie gesagt, er hat ja, er schreibt im 1. Korintherbrief, er hat 3x 40 minus 1 Schläge bekommen. Das bedeutet ausgepeitscht von den Juden, 3x 40 minus 1. Jetzt können wir sagen, ja, wenigstens minus 1. In dieser Art und Weise ausgepeitscht zu werden, der Rücken ist offen, gewunden, ich verheile nicht so schnell. Das ist brutal und das 3x. Und minus 1 bedeutet nur, ist nur aus einem Grund, weil die Juden das Angst hatten, das Gesetz zu brechen. Also nach dem Gesetz 40 Schläge. Aber weil sie gedacht haben, aus Wut vielleicht schlagen sie 41 Mal, also minus 1. Das ist die Art, warum minus 1 ist. Also auch in diesem eine pure Heuchelei. Ja. Also Paulus weiß es, was bedeutet für das Evangelium zu leiden. Und er weiß, was es bedeutet, davon zu reden. Also wenn er vom Evangelium hier redet, das Evangelium verteidigt, dann sagt er im Gegensatz zu diesen falschen Lehrern, zu den Judaisten, ich trage die Mahlzeichen Christi. Ich weiß es, was bedeutet, das Evangelium zu verkündigen und gehasst zu werden, von meinen Brüdern verfolgt zu werden. Ich weiß es, was das bedeutet. Sie nicht. Sie sind nicht bereit. Sie kommen daher und blasen sich auf, sind aber nicht bereit, das auf sich zu nehmen. Ich habe sie, wollte sie sehen. Ihr habt sie gesehen. Und das ist auch seine Berechtigung und nicht seine Berechtigung. Das ist auch seine Grundhaltung oder sein Beweis. Schaut mal, mir geht es nicht darum, hier ein tolles Leben zu führen, mich zu bereichern und Anerkennung und Ruhm zu bekommen, gut dazustehen, ja, dann würde ich nicht so aussehen, wie ich aussehe. So, das ist niemals meine Motivation. Er stellt es gegenüber den falschen Lehrern und sagt, wem wollt ihr zuhören? Auf die, die sich verherrlichen wollen oder auf die, der bereit ist, für das Evangelium zu leiden? Also das ist in gewisser Weise ein Beweis dafür, wie ernst das für ihn ist. Wie viel Wahrheitsgehalt dahinter liegt. Denn wenn ich etwas behaupte, aber nicht bereit bin, dafür zu leiden, dann wie sehr glaubst du daran, dass es so ist, oder? Wenn Paulus das sowas verkündigt hat, für was er gekämpft hat, wenn er selbst nicht daran geglaubt hätte, wenn es nicht der Wahrheit entspricht, wäre er bereit, diese Mahlzeichen auf sich zu nehmen? Mit Sicherheit nicht. Und von daher, sie sind nicht bereit dafür gewesen. Also, und die Heuchelei, also das erste war Hochmut, das zweite die Feigheit, das dritte war der Hochmut, Feigheit und das dritte die Heuchelei. Und die bestand darin, dass sie etwas verlangten, auferlegten, wozu sie einfach selber nicht bereit waren zu handeln. Sie haben es selbst nicht gehalten und das offenbart auch. Das heißt, das, was sie brachten und diesen Maßstab, diesen Anliegen, der war unmöglich. Sie halten es ja selber nicht. Also warum von den anderen verlangen? Und Paulus sagt wiederum, es geht einfach um ihre Ehre, um ihr Ruhm, um ihr Rühmen, um ihre Stellung. Das führt uns jetzt zu Vers 14, zum Apostel Paulus. Und eben, er stellt sich jetzt dem gegenüber, nicht, weil er sagt, guckt mich an, sondern weil er jetzt sagen möchte, sie haben, die judaistischen Lehrer haben die Galater verführt, haben etwas gelehrt und die stehen davor, sich beschneiden zu lassen. Sie stehen davor, das Gesetz jetzt halten. Also die sind davon überzeugt, okay, wir müssen das Gesetz halten. Jetzt am Ende sagt er, schaut euch die an. Nachdem er den Brief geschrieben hat und gesagt hat, tut das nicht. Lasst euch diese Freiheit nicht berauben. Lebt in der Freiheit des Christus. Stellt euch nicht unter das Joch, stellt euch nicht unter das Gesetz. Jetzt zeigt er sie, was sie fordern, und er hat ja gezeigt, was er fordert, und jetzt zeigt er sich. So, das ist, zeigt mal, wer bin ich, der diesen Brief geschrieben hat. Und er sagt, Vers 14, mir aber sei es fern, nicht zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So, das ist, sagt er, meine Motivation. Also, ihr Rühmen ist euer Fleisch. Ihr Rühmen ist Ihr Erfolg, wie viel Sie zum Judentum bringen, beziehungsweise wie viel Sie unter das Gesetz bringen, wie viele Beschneidungen es gibt. Je mehr Beschneidungen Sie zählen können, umso größer ist Ihr Erfolg, umso mehr, umso größer ist Ihr Ruhm. Und er sagt, ich rühme mich nicht dieser Dinge. Er redet sogar, er sagt, ich rühme mich keine Dinge der Welt, nichts in der Welt. Es ist sehr interessant, wie er das formuliert, dass er sagt, es sei fern, mich zu rühmen, also kein Ruhm für sich selbst. Und dann sagt er aber, mich zu rühmen als nur, also es gibt doch etwas zu rühmen. Also ich rühme mich nicht, also mir geht es nicht um Ruhm, mir geht es nicht um Anerkennung. Aber wenn ich mich rühmen sollte, dann habe ich etwas zu rühmen. Und dann sagt er des Kreuzes. Und wenn wir, also interessant, dieses des Kreuzes, er rühmt sich das, wovon Sie aber Abstand nehmen wollen. Sie wollen nicht leiden um des Kreuzes willen. Und er sagt, aber ich rühme mich des Kreuzes. Sie wollen das Kreuz vermeiden mit allen den Konsequenzen, das es bringt. Und er sagt, das ist aber mein Ruhm, also ich rühme mich dieses Kreuzes. Sie wollen das Kreuz nicht erwähnen, nicht predigen, nicht lehren, vermeiden. Er sagt, nein, das ist mein Ruhm, darum geht es. Und was ist dieses Rühmen? Er sagt, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Schau mal, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Das heißt, alles in dieser Welt, diesen Dingen bin ich gekreuzigt. Wisst ihr, was in dieser Welt auch ist? Die Elemente der Welt. Könnt ihr euch erinnern, die Bibelstunde, die wir gehalten, uns angeschaut haben, was alles zu den Elementen der Welt gehört? Geht mal mit mir nochmal in, das war Kapitel 4. Ab Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von dem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter den Frommmündern und Verwaltern bis zu dem Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, und wir erinnern euch an uns, gell? Unmündig bedeutet, unter dem Gesetz zu sein, unter diesem Zuchtmeister. Als wir unmündig waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Was waren diese Elemente? Nochmal lest mit mir ab Vers 8. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dient ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück? Die Galater wenden sich zu den Elementen der Welt zurück. Was sind diese Elemente? Lesen wir Vers 10. Ihr beobachtet Tage, Monate, bestimmte Zeiten und Jahre. So, ohne jetzt das wieder aufzurollen, aber das ist ein Werke des Gesetzes, das heißt das Halten des Gesetzes. Und er sagt, ich bin durch das Kreuz der Welt gestorben, ich bin den Elementen der Welt gestorben, da gibt es keinen Anspruch mehr. Das heißt, all das, was die judaistischen Lehren verlangen, Paulus sagt, ich bin diese Dinge gestorben, durch das Kreuz sind wir diesen Dingen gestorben, also kein Anspruch mehr, kein Anspruch mehr. Geben wir Vers 14 zurück. Also er sagt, ich rühme mich des Kreuzes des Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also es gibt also, es ist von zwei Seiten her. Nicht nur diese Dinge haben keinen Anspruch mehr auf den Paulus. Das ist es, kein Anspruch. Durch das Kreuz Christi werden Ansprüche geregelt. Die Bibel, und das ist das Herzstück des Evangeliums, Christus ist gestorben. Und wir sind mit Christus gestorben. Und wenn wir mit Christus gestorben sind, dann sind wir tot. Das heißt, all den Bindungen, all den Verpflichtungen, all diesen Dingen, wir sind diesen Dingen gestorben. Da gibt es keine Gültigkeit mehr. Das heißt, kein Anspruchsdenken von der Welt, von der Sünde, vom Teufel. Durch den Tod Jesu Christi bin ich diesen Dingen gestorben. Ich bin frei. Wir sind der Macht der Sünde gestorben, könnte ich erinnern. Wir sind, was noch gestorben? Dem Gesetz gestorben. Wir sind diesen Dingen gestorben. Das heißt, da gibt es keinen Anspruch mehr. Und Paulus sagt, also, diese Dinge haben keinen Anspruch mehr auf mich. Ich habe auch keinen Anspruch mehr auf sie. Es ist geregelt worden. So, das ist mein Ruhm. Das heißt, Wenn wir die Botschaft vom Kreuz nehmen, dann bedeutet die Botschaft vom Kreuz, wir sind nicht in der Lage, selbst etwas zu tun. Wir sind Sünder, Verlorene, Schwache und darum kam ja Jesus Christus, oder? Rühmen wir uns unsere Stärke, rühmen wir uns unsere Leistung, rühmen wir unseres Fleißes, rühmen wir unsere Beschneidung, rühmen wir unsere Reinheit, rühmen wir uns von irgendetwas. Nein, wir rühmen uns nur des Kreuzes. Warum? Weil an dem Kreuz all das sich erledigt hat. Das ist unser Ruhm. Darauf sind wir stolz, dass ich mit Christus gestorben bin. Merkt ihr, das heißt, Paulus stellt sich gegenüber den falschen Lehrern, den Judaisten und sagt, sie rühmen sich ihres Fleisches, was sie alles wissen, was sie alles tun, was sie alles können, ihrer Herkunft, dass sie Juden sind, ihrer Frömmigkeit, dass sie bestimmte Dinge tun, andere Dinge nicht tun. Er sagt, ich rühme mich dessen gar nicht. Ich rühme mich nur des Kreuzes. Und das Kreuz bedeutet, ich bin nichts. Christus ist für mich alles. Ich kann nichts. Christus ist in mir alles. Die Welt hat in mir nichts. Ich bin dieser Welt geschaffen. Die hat keinen Anspruch. Ich definiere mich nicht mehr über diese Welt. Ich definiere mich nicht mehr über diese Dinge, den Elementen der Welt. Ich mache meine Gottesbeziehung, meine Liebe, meine Annahme zu Gott, von Gott. Ich mache nicht meine Rettung. Ich mache diese Dinge nicht nach den Elementen der Welt und von diesen Elementen der Welt abhängig. Ich mache sie allein am Kreuz fest. Also für mich ist das, was für euch ein Anstoß ist oder was für die judaistischen Lehrer ein Anstoß ist, sagt er, für mich ist das mein Ruhm. Das ist alles. Darf ich euch bitten, mit mir ganz kurz den zweiten Korintherbrief aufzuschlagen? Kapitel 3. Zweiter Korinther, Kapitel 3. Schaut mal, Paulus ab Vers 4. Wenn Paulus über seinen Dienst redet, über seinen Dienst am Evangelium, im Verhältnis zum Gesetz, schaut mal, wie er das definiert und was er sagt. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als nur uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also wenn er über seinen Dienst redet und wie er ihn tut, dann kann er sich nicht rühmen sein, denn die Tüchtigkeit kommt nicht von uns. Das, was wir tun, kommt nicht aus uns, kommt nicht durch uns. Es ist durch Christus Jesus kommt das. Und er hat uns tüchtig gemacht zum Dienern des neuen Bundes, nicht wir selbst. Es gibt nichts zu rühmen. Wenn nur Christus, weil durch ihn haben wir das. Unsere Fähigkeit, unsere Begabung, unsere Frömmigkeit, unser Glaube, unsere Hingabe, unsere Freude, unsere Bereitschaft, selbst das kommt alles durch ihn, denn vorher wollten wir das alles nicht. Wenn du hier an diesen Ort kommst, wenn du hier in der Gemeinde einen Dienst übernimmst und nie von der Liebe Christi, vom Kreuz Christi getrieben wurdest dazu, wenn du das nur immer getan hast, weil du das tun musst, weil man dich gefragt hat oder du schlechtes Gewissen hast oder dachtest, du kannst jetzt irgendwie ein gutes Gefühl damit verdienen, dann hast du das nicht aus der Kraft Christi getan. Und wenn du das nie in deinem Leben erfahren hast, dann kennst du Christus nicht. Es tut mir so leid, das sagen zu müssen, aber dann haben wir aus einer religiösen Haltung etwas getan oder aus einer Erziehung oder aus einer Gruppendynamik oder. Es gibt so viele Motive, warum bestimmte Dinge tun. Aber wenn wir sagen, ich kenne den Unterschied, dass Christus in mir die Motivation ist, dass er mich antreibt, dass er meine Freude zu diesen Dingen, ich konnte es nicht, aber jetzt tue ich es. Warum? Er hat es gemacht. Wenn du das kennst, dann hast du etwas von diesem herrlichen Kreuz kennengelernt. Dann kennst du diese geistliche Realität und dann weißt du, dass das eigentlich dein einziger Ruhm ist. Nämlich, dass er alles in dir ist und das auch in dir bewirkt. Ich bin mir sicher, dass das die Quelle der Kraft ist und von daher auch dieses Rühmen daherkommt. Wenn ihr ein Kapitel weitergeht, Kapitel 4, liest mit mir ab Vers 7. Paulus schreibt weiter, sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit der Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Das heißt, Gott nimmt uns die Elendsten, die Schwachen, aus dem ersten Kapitel, im ersten Korintherbrief sagt er, das Schwache erwählt Gott, das nichts ist vor der Welt, nicht das Hohe, nicht das Gelehrte, nicht das Weise, sondern das Schwache. Also nimmt er diese schwachen Gefäße und er sagt, aus einem Grund, damit der Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Seht ihr das? Das sind die Malzeichen des Christus. Es ist nicht vom Sieg zu Sieg und kein Leid und alles funktioniert. Ja, Christus in mir und ich kann über Mauern springen, die ganze positive Denken und die ganze fromm verpackte Psychologie in so viel Verkündigung. Das wird als Evangelium dargestellt, aber ist kein Evangelium. Das ist alles nur positives Denken. Paulus sagt, wir tragen das, das heißt, wir erleben permanent Niederlagen. Wir erleben permanent Situationen ohne Ausweg. Kennt ihr das? Er redet von in allem Bedrängen, Bedrängnis, ja, Erdrückung, ja, ohne Ausweg, ja, verlassen sein, ja, niedergeworfen, vernichtet. Klingt das gut? Ist das unser Verständnis von Sieg und all das? Paulus sagt, das ist das schwache Gefäß. Aber sagt, aber eben, schaut mal, bedrängt, aber nicht erdrückt. Er redet von kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Er redet von verfolgt, aber nicht verlassen. Das heißt, es mag so aussehen, aber wir sind es nicht, weil wir in Christus sind. Er ist in uns, wir sind in ihm, er ist alles für uns. Er weiß das. Aber er sagt, das sind diese Dinge, das sind die Malzeichen des Christus. Das heißt, das ist der Weg Christi gewesen, das ist auch unser Weg in der Nachfolge ihm gewesen. Aber warum? In den schwachen Gefäßen. Liebe Geschwister, warum? Damit sich niemand rühme. Unser Ruhm ist Christus, unser Ruhm ist das Kreuz, nicht wir selbst. Darum rühmt sich Paulus des Kreuzes. Warum? Das geht nicht um ihn da. Es geht nicht um seine Kraft, nicht um seine Leistung, es geht einfach um Christus selbst. Darf ich euch bitten, den Römerbrief mit mir kurz zu gehen? Römer Kapitel 3. Ich will euch nicht sagen, was wenn Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes, was Paulus unter anderem damit meint. Es gibt mehr darüber zu sagen, aber ich will einfach, wie gesagt, ein paar Anmerkungen dazu machen. Was ist das Rühmen des Kreuzes? Wenn wir uns des Kreuzes rühmen, wenn Paulus sich des Kreuzes rühmt, was rühmt er sich? Erstens seine Schwachheit, seine Unfähigkeit, seine Leiden. Das ist sein Ruhm. Schaut mal in Kapitel 3, da geht es ja ab Vers 21, das herrliche Evangelium von Jesus Christus, ohne Gesetz, aber offenbart durchs Gesetz. Das ist das Wunderbare, dass Christus unsere Sühneort ist. Also so eine wunderbare Zusammenfassung, was das Evangelium ist. Und nachdem er es gemacht hat, ab Vers 21, sagt er ab Vers 27, schaut mal, wo bleibt nun der Ruhm? Wo? Wenn es alles allein aus Glauben ist, aus Gnade, wo bleibt unser Ruhm? Wo ist da die Beschneidung? Wo ist da unsere Anstrengung? Wo ist unsere Reinigung? Wo sind all diese Dinge? Kein Platz dafür. Wo bleibt der Ruhm? Da gibt es keinen Ruhm. Wenn das alles in ihm und durch ihn, dann gibt es keinen Platz für Ruhm. Das heißt, wenn jemand aber etwas als Evangelium darstellt und in dem es um den Ruhm geht, dann hat das nichts mit dem Evangelium zu tun. Wir lesen weiter, Vers 27, es ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Jetzt wissen wir, was das Gesetz des Glaubens ist. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben, und das Unbeschnittenheit durch den Glauben rechtfertigen. Was meint er? Wenn Paulus hier sagt, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittene aus Glauben rechtfertigen, dann sagt er nicht, er wird den rechtfertigen, der aus Glauben sich beschneiden ließ. Das ist nicht, was Paulus sagt. Also ich mache aus Glauben die Beschneidung. Nein, nein. Er wird denjenigen, der beschnitten ist, ein Jude, ein Muslim, aber der durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wird, rechtfertigen. Er wird jeden Beschnittenen rechtfertigen und sagt nicht, na, du bist beschnitten, ich kann dich nicht mehr nehmen, ja, weil du bist ja beschnitten worden und Beschneidung ist ja Gesetz, also kannst du nicht mehr gerettet werden. Was ist mit all denen, die haben sich beschnitten lassen, kam zum lebendigen Glauben in Jesus Christus? Aber wenn es heißt, keine Beschneidung am Fleisch, sagen sie, oh, was ist jetzt aber mit uns? Wir haben uns doch beschnitten. Wenn es aber nach Werken, nach äußerlichen Dingen sind, dann haben wir ja auch das Evangelium verloren oder keinen Zugang zu ihm. Und Paulus sagt, es spielt keine Rolle, ob du beschnitten bist oder nicht. Es gibt Männer, die aus gesundheitlichen Gründen sich beschneiden lassen und beschneiden lassen müssen. Haben sie keinen Zugang zum Evangelium? Natürlich, denn das Äußere spielt keine Rolle. Und deswegen sagt auch, und auch die Unbeschnittenen, die keine Beschneidung haben, die werden genauso gerettet. Warum? Glauben, es geht immer ums Glauben, damit sich niemand rühme. Keiner kann sich rühmen, haha, ich bin noch nicht beschnitten. Und andere, haha, aber ich bin beschnitten, spielt keine Rolle. Keine Rolle. Geht mal mit dem Römer Kapitel 5. Was ist dann also unser Ruhm? Also es gibt, der Ruhm ist ausgeschlossen, wiederum. Es gibt keinen Rühmen, weil es eben nicht auf uns ankommt. Und jetzt aber spricht Paulus etwas von Rühmen. Das ist wie ein Paradox. Er sagt, kein Rühmen, aber ich rühme mich des Christus. Oder wenn er sagt, wir sollen uns nicht falsch rühmen, aber jeder prüfe sein eigenes Werk und rühme sich dann, wenn er geprüft hat. Also es scheint fast wie, als ob er sich da widerspricht, aber er sagt damit, du musst schauen, was ist dein Ruhm, was erfreut dich, worauf bist du stolz, auf dich oder auf das, was Christus in dir und durch dich tut, in dir tut. Und darum sagt er im Kapitel 5, Abvers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was ist unser Ruhm? Ja, alles ist aus Glauben, der Zugang ist aus Glauben. Also haben wir nur einen Ruhm. Es ist die Herrlichkeit Gottes, nicht unsere Herrlichkeit. Es ist seine Herrlichkeit. Das ist unser Ruhm. Nämlich in Christus Jesus ist unser Ruhm. Und jetzt, was beinhaltet aber das? Wenn wir hier stehen bleiben, wäre das sehr tragisch. Und viele bleiben hier stehen. Und dann verkündigen sie ein Wohlstandsevangelium. Schaut mal, was dieses Rühmen mit beinhaltet. Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Seht ihr das? Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit, wir rühmen uns Gottes, aber wir rühmen uns nicht nur dessen, auch der Bedrängnisse. Warum rühmen wir uns der Bedrängnisse? Nicht, weil Bedrängnisse so schön sind, nicht, weil Bedrängnisse so viel Freude machen, sondern weil in und durch die Bedrängnisse wir sehen können, dass wir eine berechtigte Hoffnung haben, dass wir Kinder Gottes sind. Wisst ihr warum? Denn diejenigen, die um der Bedrängnis willen das Kreuz meiden, die sind nicht echt. Ich sage, das ist für mich einer der wichtigsten, größten Beweise. Ich kann in die Herzen der Kinder Gottes nicht hineinschauen. Ich habe schon so oft Menschen geholfen, wie oft haben wir schon Gespräche mit Leuten geführt, haben sie getauft, haben sie in die Gemeinde aufgenommen, die uns hoch und heilig versprochen haben, sie kennen Jesus, sie lieben ihn, folgen ihm. Und später entpuppt sich, wollen mit Christus nichts zu tun haben, Alfred, oder? Wie oft kennen wir diese Beispiele? Und wann entpuppt sich das? In Leiden. In Schwierigkeit. Und auf einmal wollen sie damit nichts zu tun haben. Und dann sind wir noch die Feinde, weil wir sie auf diese Dinge hinweisen. In den Leiden, in den Bedrängnissen, in diesen Dingen offenbart sich, ob man ein Lippenbekenntnis hat, ob das echt ist. Und Paulus sagt also, allein aus Glauben. Und das ist unser Ruhm, nicht wir. Und dann sagt er, und darum rühmen wir uns der Bedrängnisse, denn wenn es wir wären, dann wären die Bedrängnisse schon längst weg. Wenn es wir wären, dann hätten wir gesagt, ach, so einen Jesus brauche ich nicht. Er muss ja mir helfen, er muss ja mich heilen, er muss ja mich gesund machen, er muss ja meine Familie retten, er muss ja meine Finanzen retten, er muss mir meinen Mann gut machen, meine Frau gut machen, meine Kinder gut machen, er muss, aber er macht es nicht. Also will ich damit nichts zu tun haben. Und da diese Bedrängnisse offenbaren, darin Glaube ist nicht echt. Nicht Christus ist nicht echt. Und da sind die falschen judaistischen Lehrer. Sie fürchten das Kreuz, die fürchten die Botschaft und die Quenzen. Also sagen sie, hey, beschneidet euch, keine Konsequenzen, kein Leiden, dann lasst uns hin, kein Leiden. Und Paulus sagt, nein, ich rühme mich des Kreuzes. Wollt ihr sehen, dass ich echt bin, dass ich es ernst meine? Schaut euch meine Malzeichen an. In den Leiden, ich will das Kreuz nicht verachten, ich will das Kreuz nicht loswerden. Ich will folgen. Warum? Weil er so toll ist? Nein, Christus ist in mir. Liebe Geschwister, wenn ich Menschen begegne, begleite, aus meiner Familie, meine Eltern, meine Mutter, seit bestimmt gerade da, jetzt im 7. Jahr, glaube ich, krebskrank, 7 Jahre Chemotherapie. Ihr fallen die Fingernägel raus, die leidet, blutet, schmeckt nichts mehr. Das zu sehen. Und sie liebt Jesus. Mein Vater ist an ihrer Seite und sie lieben Jesus. Und ich sage, ihr seid meine größten Vorbilder. Warum im Leid und in der Situation nicht zu sagen, ja, wo ist er? Wieso kann er mich nicht gesund machen? Wieso macht der andere gesund? Nein, der Herr macht es gut. Einer der Sprüche meiner Mutter, der Herr macht keine Fehler. Das kann nur jemand sagen, der Jesus kennt und liebt. In Leiden offenbart sich dieses Herz. Also ist das unser Ruhm, oder? Nicht unser Ruhm, als ob wir durchhalten, sondern wir rühmen uns des Kreuzes, weil Jesus Christus in uns ist und uns bewahrt. Er hält uns auch in Leiden. Wir würden nicht bleiben. Wir würden nicht bleiben. Er hält uns. Ein Beweis. Also, das ist, wir rühmen uns. Wir rühmen uns nicht der guten Tage, wir rühmen uns der schlechten Tage. Weil sie uns diese Hoffnung bestätigen. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Diese Hoffnung, das wirkt in uns, diese Hoffnung. Also, Paulus sagt, das ist sein Ruhm. Geht mir zurück zum Galaterbrief. Mein Lesezeichen ist weg. Galater 6. Vers 15, ich hoffe, jetzt ist klar, warum das sagt, dass ich sprich genau darüber sagt, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also, wir rühmen uns nicht der Beschneidung, wir rühmen uns nicht unsere Werke, wir rühmen nicht unsere Leistung. Darum sagt er, was pocht dir so auf die Beschneidung? Das sind äußere Dinge. Wie viel wird auf diese äußeren Dinge Wert gelegt? Wie oft wird an diesen äußerlichen Dingen Glauben festgemacht? Ich provoziere jetzt mal, wirklich sehr. Da hat sich einer ein Tattoo stechen lassen, das war's. Vom Glauben abgefallen, ist kein Christ. Nie wieder. Für viele ist das die Sünde, für die anderen ist eine andere. Versteht ihr? Aber das ist äußerlich am Leib, oder? Ich rede nicht über die Motivation, ich rede nicht über die Grundhaltung, ich rede auch nicht darüber, dass es jetzt dem Körper nicht so gut tut und spätestens im hohen Alter wird es auch blöd aussehen. Ich rede nicht darüber, dass es zu einer Sucht werden kann. All diese Dinge, ja, richtig. Und ich rede nicht darüber, dass ihr Jugendlichen jetzt nach Hause gehen könnt und alle euch ein Tattoo machen könnt. Aber ich sehe schon ein Gesicht dann auf einmal, wenn ich das sage. Aber wie viel, oh, das ist es. Im Gesetz steht, du sollst dir keine Ätzung auf die Haut machen. Das ist, was wir unter Tattoo verstehen, richtig? Aber im gleichen Absatz, im gleichen, kurz davor steht, auch nicht die Haare rundschneiden. Okay? Das heißt, Das ist, was die Nationen machen. Das kennzeichnen Nationen. Sie haben sich die Haare rund geschnitten und haben sich tätowiert. Macht es nicht. Wenn einer heute herkommt und sich die Haare rund schneidet, also in Russland war das immer so ein Topf drauf, einmal rüber. Kennt ihr das, ja? War einfach. Und dafür ist man noch zum Friseur gegangen. So, warum regt sich darüber keiner auf? Warum ist das jetzt nicht so schlimm? Versteht ihr, was ich meine? Das sind äußerliche Dinge, man macht an äußerlichen Dingen fest und dann wird darüber diskutiert. Oh, wie viele Diskussionen habe ich schon darüber geführt? Nochmal, wenn wir darüber reden, können wir reden. Und ich kann euch aufzeigen, ich habe ein Video schon dazu gemacht, alles Mögliche. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann reden wir über die falschen Lehrer und Heuchler und all das. Und dann fordern wir aber in bestimmten Dingen genau das, was sie fordern. Das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Und dann werden wir gesetzlich. Brauchen einen richtigen Umgang damit. Es ist Beschneidung oder Unbeschneidung. Das Äußerliche spielt keine Rolle mehr. Wisst ihr, was eine Rolle spielt? Eine neue Schöpfung. Was ist die neue Schöpfung? Äußerlich? Innerlich. Es geht um den inneren Menschen. Richtig, wenn der innere Mensch tot ist, dann kommt vieles nach außen. Und das sieht man übrigens auch äußerlich dann. Das sieht man auch körperlich dann. Und dann wird es körperlich, ohne Frage. Aber auch da gibt es festere und unfestere. Da gibt es mündige und unmündige. Da gibt es Unwissende und Wissende. Da müssen wir wie nach dem Galaterbrief sein. Brüder, wenn euch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solch im Geist der Sanftmut. Was hast du getan? So sieht Sanftmut dann aus. Wieder zurecht. Ja, zurechtbringen. Aufzeigen. Darüber reden. Tragen. Alles. Aber wie? Im Geist der Sanftmut. Und eben nicht verurteilend, richtend. Ich muss nicht wieder von vorne anfangen, oder? Was es bedeutet, die Lasten einander zu tragen in der Gesinnung des Christi. Wenn Christus uns nach unseren Äußerlichkeiten beurteilen und dementsprechend mit uns umgehen würde, was würde bei uns übrig bleiben? Wie viel Zuwendung würden wir von ihm bekommen, wenn er nach meinem Äußeren richten würde? Also das heißt, wenn er nicht mein Inneres sehen würde, wenn er nicht meine neue Schöpfung sehen würde, wenn er nicht den Geist sehen würde, den Gott mir gegeben hat, wenn er nur mich von außen sehen würde, wie würde er mit mir umgehen? Wenn er nur sehen würde, was ich sage, wie ich reagiere, welche Laune ich habe, wie würde er mit mir dann umgehen? Wie gut, dass der Herr mein Inneres kennt, dass es ihm auf meine neue Schöpfung ankommt, auf meinen Geist ankommt. Paulus sagt, denn weder Beschneidung noch Unbeschneidung gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Ich sage das aus dem Grund, weil immer wieder ich das höre und aus verschiedenen Richtungen. In gewisser Weise, seitdem in Bettringen dieses Evangelium so gepredigt wird, da ist es so schlimm geworden. Die machen jetzt das und dann machen sie das und der eine lassen sich tätowieren und was, als ob jetzt wir die Zügellosigsten sind, die. Genau, wenn man an äußeren Dingen Dinge festmacht. Ja. Die tragen diese Kleider oder keine Kleider. Also ich meine Hosen oder irgendwas anderes. Ah, das macht uns zu einer Gemeinde Jesu oder eben keiner, okay? Ja. Danke. Die Schwierigkeit besteht immer und immer wieder darin. Bedeutet nicht, dass ich sage, hey Leute, macht, was ihr wollt. Aber es besteht darin, dass wir alle Fehltritte haben, bewusst oder unbewusst. Und wie gehen wir damit um? Daran zeigt sich, ob wir durch den Geist geleitet sind oder nicht. Und nicht, ob wir den Maßstab kennen und den Finger hochhalten und sagen, wie? Daran zeigt sich nicht unsere Geistlichkeit. Daran zeigt sich nur unsere Kenntnis des Gesetzes. Und dann sage ich, dann komm vorbei und dann zähl mir bitte alle Gesetze auf. Setz dich hin und fang an. Was ist das Erste, Zweite? Und da wird es schon schwierig, gell? Denn selbst die, die das Gesetz einfordern, die könnten mir nicht mal alle Gesetze sagen. Und woher weißt du nicht, dass du irgendeins von diesen brichst? Und wenn du meinst, das sind nur die 10, dann ist nur die Zusammenfassung, gell? Gibt ein paar mehr. Kennst du sie wirklich alle? Woher denkst du, dass du nicht selbst an einem Punkt übertreten bist? Ich sage, du übertrittst an einem Punkt, denn niemand kann dieses Gesetz halten. Also, Vers 15, denn weder Beschneidung noch unbeschnitten gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Geht mit mir in den Epheserbrief. Nach vorne. In den Epheserbrief. Und schlag mit mir Kapitel 2 auf. Hier verkündigt Paulus so eine herrliche Wahrheit, dass wir mit Christus auferstanden sind. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Mit ihm gestorben und auferweckt. Sitzen zu Rechten Gottes, sagt er. Und dann sagt er Folgendes. Wie ist das passiert? Wie kam es dazu? Lest mit mir ab Vers 8. Wie kam es dazu, dass wir mit Christus lebendig geworden sind? Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dann sagte er, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Und jetzt schaut mal, warum? Damit sich niemand rühme. Liebe Geschwister, ich habe es schon einmal gesagt, ich wiederhole es noch einmal. Bestände in irgendeiner Weise die Möglichkeit, dass wir aus uns selber heraus die Kraft hätten, das Gesetz vollkommen zu halten. Bestände, aber sie besteht nicht. Ich formuliere das jetzt so provokant. Würde Gott diesen Weg auch nicht wählen, aus einem Grund, dann könnten wir uns rühmen. Aber die Ehre und Ruhm gebührt nur Gott. Allein diese Wahrheit, dass nur Gott die Ehre bekommt, bestätigt das Evangelium, dass es nicht aus Werken ist und nicht aus Werken sein kann. So viele es auch behaupten, dass doch Werke dazu kommen müssen, dann bedeutet es nicht mehr, dass Gott allein die Ehre bekommt. Allein das ist unmöglich aus Werken, denn dann wäre Gott nicht allein, der dem die Ehre gebracht. Und darum sagt Paulus, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Okay, keine Werke. Und jetzt lesen wir mal weiter, jetzt geht es weiter. Denn wir sind sein Gebilde. Wie können wir das auch noch anders übersetzen? Eine neue Schöpfung. Er hat aus uns etwas gemacht. Er hat uns etwas Neues gemacht. Denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken. Schaut mal. Wir nicht auswerken, aber er hat eine neue Schöpfung gemacht. Und diese neue Schöpfung hat er darum gemacht, damit wir in den Werken wandeln können. Er hat eine neue Schöpfung gemacht, damit wir Gottes Willen tun können. Er hat uns seinen Geist gegeben und das ist die neue Schöpfung, damit wir geschaffen zu guten Werken, nicht durch gute Werke und nicht zu Werken. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir die Werke des Gesetzes halten können. Paulus unterscheidet zwischen Werken des Gesetzes und gute Werke. Lest seine Briefe. Titusbrief, lest die kompletten durch. Wisst ihr, wie oft er von guten Werken redet? Gute Werke sind nicht die Werke der Erlösung. Gute Werke sind nicht die Werke des Gesetzes. Gute Werke, wisst ihr, was sie sind? Einander die Lasten zu tragen. Im Geist zu wandeln. Gute Werke. Was erbaut, was stärkt, was ermutigt. Gute Werke. Was Jesus verherrlicht. Gute Werke. Nicht Erlösungswerke. Keine Beschneidung, keine Reinigung, keine Feste, keine Zeiten. Gute Werke sind etwas anderes. Gute Werke sind vom Guten gewirkt, nicht von uns, vom Geist Gottes. Das sind seine Werke. Und dann sagt er, er hat uns geschaffen zu diesen guten Werken, die er vorher bereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt gesagt, das sind gute Werke. Zum Beispiel, im Epheserbrief kommt es dann, nicht lügen, nicht stehlen. Umgang Frau mit Mann, Mann mit Frau, Kinder mit Eltern, Eltern mit Kindern. All diese Dinge, was ab Kapitel 4 alles kommt. Einheit bewahren, all das sind gute Werke. Die Sonne sich nicht untergehen lassen über unseren Zorn, gute Werke. Statt zu stehlen, lieber zu arbeiten, dem anderen was zu geben, gutes Werk. Gute Werke, gute Werke. Nicht Erlösungswerke. Dazu hat Gott uns geschaffen in Christus Jesus zu einer neuen Schöpfung. Und Paulus sagt, es ist egal, Beschneidung, nicht Beschneidung, sondern neue Schöpfung. Auf das kommt es. Auf die neue Schöpfung kommt es an. Denn ohne die neue Schöpfung können wir nicht das leben, was Gott verherrlicht. Wir können diese Dinge, Galaterbrief, wenn das heißt, die Frucht des Geistes ist, und dann kommt es, das sind gute Werke. Und er sagt, wenn wir keine neue Schöpfung geworden sind, spielt keine Rolle, ob du beschnitten oder nicht beschnitten bist. Du wirst sie niemals tun können. Du wirst nie im Geist wandeln können, wenn du den Geist Gottes nicht hast. Also darauf kommt es an, sagt er. Darauf kommt es an. Bist du wiedergeboren? Hast du eine Wiedergeburt erlebt? Ist Christus dein Ruhm? Ist Kreuz dein Ruhm? Bist du gedemütigt? Das heißt, kennst du deine Schwachheit, deine Unfähigkeit? Ist es dir alles bewusst? Hast du die Tests gemacht? Hast du erkannt, dass du im Licht Gottes ein Sünder bist, dass du einen Erlöser brauchst, dass du unfähig bist, aus ihm heraus etwas zu tun? Er redet und sagt, worauf kommt es an? Auf die neue Schöpfung. Im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, schlag mit mir das nochmal auf. 2. Korinther 5, Vers 17. Übrigens, das geht gerade so weiter, gell? Vorhin war ich mit euch, Kapitel 3, wo er davon redet, von der Schwachheit, von den Gefäßen hier, die Tüchtigkeit kommt aus Gott. Das sind so der Gedankengang, den er in diesem Brief entfaltet. Aber im Kapitel 5, Vers 17 sagt er Folgendes. Nein, darf ich ein bisschen vorher kurz einsteigen? Das nehme ich mit ab Vers 14. Extra ein Herz dahin gemalt. Denn die Liebe Christi drängt uns. Seht ihr das, was ihn antreibt? Die Liebe Christi, nicht das Gesetz, nicht die Furcht, nicht die Angst, nicht was auch immer. Die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Schaut mal. Er sagt, Christus ist gestorben, wir sind mit ihm gestorben. Er ist auferstanden, damit wir mit ihm leben. Mit welchem Ziel? Damit wir für ihn leben. Zu diesen guten Werken hat er uns erweckt, befähigt. Vers 16. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Das ist eine sehr herausfordernde Aussage. Schaut mal, was spielt jetzt für uns keine Rolle mehr? Fleisch. Was ist wichtig für die Judaisten? Fleisch. Es geht nicht um die äußerlichen Dinge, um das Innere, um die neue Schöpfung. Das hat aber nichts mit Fleisch zu tun. Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Aber was ist an allem? Immer um dieses Fleisch. Fleisch. Fleisch bedeutet in viele Dinge. Wir haben uns das angeschaut von der gefallenen Schöpfung, von der Sündhaftigkeit, Unfähigkeit, aber genauso von dem Leib. Und dann geht Paulus sagt, auf die Neuschöpfung. Wir sind mit Christus gestorben, auferstanden, es ist etwas Neues geschaffen worden und sagte, daher kennen wir jetzt niemanden nach dem Fleisch. Was heißt, wir beurteilen niemanden mehr nach dem Fleisch. Er sagt, wir beurteilen nicht mal Christus nach dem Fleisch. Was machen ganz, ganz viele? Herr Jesus war doch ein Jude nach dem Fleisch. Und was hat er gemacht nach dem Fleisch als Jude? Das Gesetz gehalten. Und hat er alles gehalten. Also müssen wir es ja auch tun. Gell? Paulus sagt, selbst wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn jetzt nicht mehr so, denn er ist auferstanden. Und wo ist er jetzt? Sitzt zu Rechten Gottes. Im Geist. Im verklärten Leib. Nicht mehr im Fleisch. Das Fleisch hat er doch überwunden. Sagt, so kennen wir jetzt Christus, so eifern wir ihm nach. Das ist jetzt unser Maßstab, nicht wie Jesus als Jude gelebt hat. Das ist für viele der Maßstab und die versuchen, dem nachzueifern. Sagt, kennen wir nicht mehr. Würden sie das verstehen, würde die Forderung aufgegeben werden. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. So kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Daher, und jetzt erklärt er, jetzt begründet er, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. In Christus eine neue Schöpfung. Denn er ist der Erstling von allen. Er ist der Erstling aus dem Tod auferstanden. Er ist der Erstling, der das Fleisch überwunden hat. Er ist der Erstling, der sich zu Rechten gesetzt hat. Er ist in allem der Erste. Und wir folgen ihm, dieser Ordnung. Galaterbrief, diese Ordnung. Merkt euch diesen Begriff. Galaterbrief, Kapitel 6. Ein paar Anmerkungen hier noch. Vers 15 also. Denn weder Beschneidung noch Unbeschneiden gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und jetzt? Und so viele dieser Richtschnur folgen werden. Welcher Richtschnur? Wer erfährt den Friede Gottes? So. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden. Wer sind die? Die dieses, was Paulus verkündigt hat als Evangelium, aufgezeigt hat, was es bedeutet, die da dem folgen, nicht dem Gesetz. Die Christus folgen, nicht Mose. Denn Mose sagt, ich habe auf ihn hingewiesen. Und so viele, die der Richtschnur folgen werden, was passiert ihnen? Was kriegen sie? Friede und Barmherzigkeit. Friede und Barmherzigkeit. Warum Friede? Keine Angst mehr. Ruhe. Kein Richten mehr. Kein Gericht mehr. Kein Versagen mehr. Nur der kommt in diesen Shalom, nur in diesen wahren, tiefen, endgültigen, ewigen Frieden. Der weiß, mir ist vergeben. Der weiß, es kommt nicht mehr auf meine Werke an, sondern allein auf den Glauben an Jesus Christus. Mein Rühmen ist Christus, nicht ich. Oh, Friede. Friede mit Gott. Und übrigens dann auch Friede mit den Menschen. Da, wo das nicht funktioniert, funktioniert das umso schwieriger. Also, Friede mit Gott und Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Was ist Barmherzigkeit? Könnt ihr euch noch erinnern, was ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit? Wir lieben beides, gell? Wenn ihr zu mir sagt, sei mir barmherzig, was fordern wir? Oder wenn ihr sagt, sei mir gnädig, was fordern wir? Wir beten ja oft das so. Kann man sich synonym austauschen? Letztendlich ist es das Evangelium. Gnade und Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Gnade. Barmherzigkeit ist was? Barmherzigkeit ist, wenn ich bitte, tu mir nicht nach meinem Verdienst. Verdienen würde ich Schläge. Strafe, Gericht. Bitte, bestraf mich nicht. Oh, sei mir barmherzig. Bitte, bitte, bestraf mich nicht. Das ist Barmherzigkeit. Dein Herz soll nicht hart mir gegenüber werden. Öffne dein Herz, sei weich zu mir. Sei barmherzig. Tu nicht nach dem Recht, was ich verdiene. Versteht ihr? Das ist Barmherzigkeit. Was ist Gnade? Gib mir, was ich nicht verdiene. Das ist Gnade. Bitte, gib mir. Aber ich habe es nicht verdient, aber bitte gib mir Frieden. Versteht ihr? So, das eine ist, wir kriegen nicht, was wir verdienen. Auf der anderen Seite ist, wir bekommen etwas. Auf der einen Seite ist, ich bekomme nicht, was ich verdiene, und dann bekomme ich etwas, was ich nicht verdiene. Jedenfalls bekommen wir etwas und bekommen etwas nicht. Wir bekommen keine Strafe, wir bekommen ewiges Leben. Das ist Barmherzigkeit und Gnade. Friede über die, die diese Barmherzigkeit kennen. Warum? Sie wissen, sie werden von Gott nicht bestraft für das Brechen des Gesetzes. So viele dieser Richtschnur folgen, nämlich das Kreuz, dem Kreuz, dieser Botschaft des Kreuzes. Friede. Die haben Friede. Und wisst ihr, wer sie sind? Wie sie genannt werden? Das Israel Gottes. Das ist das wahre Israel Gottes. Die dieser Richtschnur folgen. Welcher Richtschnur? Gesetz? Nein. Glauben. Christus. Gnade. Kreuz. Sie sind das Israel Gottes. Es ist nicht das Israel, das nationale Israel, sondern es ist das Israel Gottes, von Anfang an gewesen. Ich bekam diese Frage auch nochmal in einer E-Mail, und da nächste Bibelstunde ich noch eine Stunde habe, Zeit habe für Abschluss des Jahres und eigentlich mit dem Galaterbrief fertig bin, ich lese gleich natürlich Vers 17 und 18 noch mit, aber da fertig bin, habe ich gedacht, ich nehme das mit und werde diese Frage dann aber nächsten Mittwoch beantworten. Warum ist das Israel Gottes schon immer das Israel des Glaubens? Ja? Für viele sagen, okay, aber ich bitte, kommt trotzdem am Mittwoch, ihr werdet mir fehlen, wenn ihr da nicht kommt, aber vielleicht hört ihr es euch noch einmal an, okay? Und für diejenigen, die sagen, hä, wie meint er, wieso? Und ich mache einen kleinen Exkurs unter anderem und werde die Fragen einfach beantworten, die reinkommen oder die reinkamen, werde ich dann nächsten Mittwoch beantworten. Unter anderem werde ich nochmal über das Israel Gottes was sagen. ich mache so einen kleinen Marsch weg. Ich gehe kurz durch die Bibel spazieren und zeige euch, warum die Bibel hier von dem wahren Israel Gottes spricht und was dieses Israel Gottes ist. Allein aus dem Wissen, dass Jerusalem droben, hier in Galater haben wir es schon kennengelernt, das ist unsere Mutter, dann wissen wir, wer dieses Israel auch ist. Aber ich sage, in der nächsten Bibelstunde habe ich gedacht, ich mache es noch einmal, versuche es kompakt zu machen, weil ich werde immer wieder gefragt, auch in Nachrichten, und dann überlege ich, wo war das nochmal? Das sind ja schon so viele Jahre zurück, und ich schicke gern immer einen Link und sage, hör es dir an, aber ich weiß es gar nicht mehr, wo ich das mal erklärt habe. Und jetzt wird es frisch, dann kann ich sagen, hier, Galaterbrief, letzte Einheit, hör es dir an, dann weiß ich. Von daher werde ich das letzte Mal dann etwas mehr über dieses Israel Gottes sagen. Lasst uns zum Schluss Verse 17 bis 18 nochmal lesen. In Zukunft macht mir keiner Mühe. Er ist müde. Bitte. Er hat sich wirklich hingegeben, hat intensiv sein Herz ausgeschüttet und sagt, bitte. Lass uns mal so sehen, das macht dem Apostel Paulus Mühe. Es kostet ihn wirklich viel Kraft. Und das tut er aber trotzdem. Und er bittet sie. Wie ich meine, in einer anderen Art und Weise sagt, bitte nehmt es doch an. Bitte nehmt es doch an. Das ist, ich glaube, es ist weniger hart, wie es klingen mag. Wenn er sagt, hey, mach mir keine Mühe. Sondern das ist mir, bitte macht mir doch keine Mühe. Er ringt um sie. Seht ihr nicht, dass ich wirklich für euch leide? Und dann sagt er, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Versteht ihr? Das ist nicht von oben herab, das ist nicht hochmütig. Im Gegenteil, er zeigt, das ist nicht seine Art. Er sagt, schaut mal, ich leide für dieses Evangelium. Ich leide für dieses Kreuz. Alles hier, das ist um des Kreuzes willen. Bitte, macht mir doch keine Mühe. Macht mir doch ihr auch noch keine Mühe. Dass er von den Juden gehasst wird, ist offensichtlich. Das wird ihm nicht erspart bleiben. Liebe Geschwister, ich sage euch ehrlich, das ist für mich mit der größte Schmerz, dass Zeugen Jehovas mich hassen, ist klar. Dass die Katholiken und was weiß ich, Neuapostolen sich über mich aufregen, ist mir auch klar. Dass die Welt mich nicht versteht, ist offensichtlich. Aber dass die Brüder und Schwestern, die behaupten, Christus zu kennen und ihn zu lieben, zu meinen größten Feinden werden. Nicht sie werden meine, sondern ich für sie zum größten Feind werde. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist viel Mühe. Ich habe zwar noch nicht geblutet, also man hat mir noch nicht geschlagen und nicht ausgepeitscht. Ich weiß nicht, was kommt. Gott bewahre davor, aber ich weiß es nicht. Aber innerlich habe ich tiefe Narben, tiefe Schläge. Und manchmal denke ich auch, macht mir doch keine Mühe. Macht mir doch keine Mühe. So, das ist so ein Seufzer des Paulus hier am Ende, Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Jetzt wünscht er ihnen Gnade, Barmherzigkeit und Gnade. Aber die Gnade sei mit was? Mit eurem Leib. Mit eurem Fleisch? Nein. Gott gebe nicht nach seiner Gnade, dass es euch gut geht, dass ihr kein Leiden habt. Nicht, darum redet er nicht. Er gebe nicht nach seiner Gnade, dass ihr keine Schramen, keine Wunden. Nein, davon redet er nicht. Denn das würde sich widersprechen. Er sagt mit eurem Geist. Darum sagt er bewusst. In vielen Briefen sagt er nur Gnade und Friede. Hier ist Paulus sehr präzise. Sehr präzise, um klar zu machen, um was es hier geht. Es geht um Geist, nicht um Fleisch. Der Herr gibt uns Gnade, auch in diesen Dingen, dass wir am inneren Menschen, an dieser neuen Schöpfung, immer und immer mehr gestärkt, zugerüstet werden, immer wachsen und eben am Äußeren auch abnehmen. Bis er wiederkommt und unseren Leib auch verwandelt und wir einen geistlichen Leib bekommen. Wer kann das fassen? Wer kann das denken? Aber ich kann es euch nur eins versprechen, es wird mega. Es wird gut werden. Nicht nur gut, es wird sehr gut. Wie bei der Schöpfung. Es wird sehr gut werden. Ich möchte beten zum Abschluss.